Schon die vorletzte Einheit. Und es geht immer noch um die Erkenntnis Gottes. Und heute kommt noch etwas ganz, ganz Wichtiges zu diesem so grundlegenden Thema. Zweite Petrus, Kapitel 1, Vers 4. Dort ist die Rede von den größten und kostbaren Verheißungen, die Gott uns geschenkt hat, auf dass ihr durch sie, diese Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr entflohen seid im Verderben, das in der Welt ist, durch die Lust. Jetzt soll meine Betonung hier sein auf diesen Verheißungen. Es gibt eine ganze Reihe von wunderbaren Verheißungen, die das Zentrum des Evangeliums betreffen und durch die wir Teilhaber werden der göttlichen Natur. Eine dieser Verheißungen habe ich schon erwähnt, oder zwei sogar schon. Jeremia 24, 7. Ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. Es braucht Gottes Wirken. Er muss etwas tun an unserem Herzen. Er muss ein Werk tun an unserem Herzen, damit unser Herz überhaupt fähig wird, Gott zu erkennen. Von Natur aus ist das einfach nicht möglich. 5. Mose, Kapitel 30, dort wird von diesem neuen Herzen, diesem veränderten Herzen gesprochen. Dort heißt es in Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deines Samens, deiner Nachkommen, beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Auch hier dieser Gedanke, es muss ein Werk Gottes am Herzen geschehen, damit wir überhaupt imstande sind, ihn zu lieben. Und lieben können wir nur, was wir erkennen. Du kannst nicht etwas lieben, was du nicht wirklich kennst, wovon du keine Ahnung hast. Das ist keine Liebe, sondern Erkenntnis ist die Vorstufe oder die Vorbereitung für tiefe Liebe. Und Gott sagt hier, da muss am Herzen geschnitten werden. Und jeder, der seine Bibel kennt, besonders jetzt mal, schauen wir mal auf die Bibelschüler, Beschneidung des Herzens, sagt ihr das irgendwas? Gibt es das nochmal im Neuen Testament oder war es nur bei Mose? Ist das nur im Alten Testament? Gibt es irgendwo eine Schriftstelle, die von Beschneidung des Herzens redet? Ja, hat jemand? Ja. Beschneidung des Herzens. Wie wäre es mit Kolosser? Kolosser 2, die Beschneidung, die durch Christus geschieht. Nicht mit Händen, sondern die Beschneidung, die durch Christus geschieht. Und was ist diese Beschneidung? In Kolosser 3 greift er dieses Thema wieder auf und dann redet er von diesen Dingen wie Unzucht, böse Begierde und all diese Dinge. Wir haben schon etwas darüber gesprochen. Und er fordert uns auf und sagt, tötet diese Dinge. So, die Beschneidung des Herzens ist nicht etwas, wir sitzen im Behandlungsstuhl und Gott macht das und wir sind passiv, sondern wir arbeiten mit ihm zusammen. Durch den Geist werden die Handlungen des Fleisches getötet, sagt der Römerbrief. Und Kolosser 3 redet auch davon, dass wir Unzucht, böse Begierde und den ganzen Rest erledigen sollen. Also es ist möglich, in der Gnade Gottes aufzustehen und Dinge abzuschneiden. Paulus redet auch von Ablegen, Zorn und Grimm und all diese negativen Dinge, die dort aufgezählt werden, ein bisschen später im Kolosser 3, die sollen wir ablegen. Ablegen. Und das ist die Voraussetzung, dass in uns Veränderung geschieht und die uns fähig machen, Gott zu sehen. Matthäus 5, Vers 8, glückselig, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also Gott zu erkennen, Gott zu erleben, Gott zu sehen, wie er wirklich ist, hat etwas zu tun mit dem Zustand unseres Herzens. Das ist die Erklärung dafür, dass heute in vielen, vielen Orten, wo man angeblich im Namen des Herrn zusammenkommt, keine oder fast keine Gegenwart Gottes mehr spürt. Der Zustand der Herzen bestimmt das Maß der Gegenwart Gottes. Weil hier in diesem Ort das Wort verkündigt wird und hochgehalten wird, weil es hier Disziplin gibt, weil es hier Ermahnung gibt, weil es hier klare Ordnung gibt, weil hier wirklich Gott im Mittelpunkt steht, weil er angebetet wird. Deswegen erleben wir hier eine Gegenwart, die du in dieser Intensität an vielen, vielen anderen Orten nicht findest. Es sind nicht die tollen Musiker und die teuren Instrumente und irgendwie Professionalität. Das ist nicht der Schlüssel. Der Schlüssel ist ein reines Herz. Und ich kenne andere Gemeinden, wo wir in der gleichen Intensität die Gegenwart Gottes erleben, die viel, viel kleiner sind und die niemand kennt. Aber Gott ist im Zentrum und ihm wird die Ehre gegeben. Und er wird nicht abgespeist mit vier jämmerlichen Liedern, mit all den Restriktionen und all den Einschränkungen, damit ja nicht die Fremden Anstoß nehmen. Wir haben uns gesagt, wir sollen Gott ehren auf eine solche Art und Weise, dass die Fremden keinen Anstoß nehmen. Wo kommt diese Idee her? Gott ist Gott und er gebietet, wie er angebetet werden will. Und wenn ein Fremder daran Anstoß nimmt, dann soll er wegbleiben. Aber wir beten Gott an, wie er angebetet werden soll. Und das Interessante ist, die Gegenwart Gottes ist der stärkste Magnet für suchende Menschen von draußen, die in Dunkelheit sind. Und die wirklichen Sucher nach Wahrheit und nach Gott haben überhaupt keine Probleme mit Dingen, die sie hier nicht einordnen können. Ob wir in Zungen singen oder die Hände heben oder auf dem Boden liegen oder irgendwas, die haben überhaupt keine Probleme damit. Wer damit Probleme hat, sind die Frommen, die gebunden sind in Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Die haben damit Probleme. So, der Punkt ist, dass der Herzenszustand entscheidend ist für das Maß der Erfahrung, der Nähe und der Erkenntnis Gottes. Glückselig, die reines Herzen sind. Dasselbe indirekt ausgedrückt finden wir auch in dieser Aussage, die ich, glaube ich, auch schon erwähnt habe, Johannes 17, 24, Jesus betet, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Was ist die Voraussetzung, um die Herrlichkeit zu sehen? Nahe zu kommen zu Gott. Aber wenn wir nahe kommen zu Gott, was dann? In seinem Licht sehen wir das Licht und Dinge werden offenbar. Und das heißt, da beginnt ein Prozess. Wir sehen Dinge, die passen nicht für unseren neuen Lebensstil, die passen nicht für die Herrlichkeit Gottes und wir müssen die ablegen. Und dadurch können wir näher zu Gott kommen und dadurch scheint mehr Licht und wir sehen wieder neue Dinge und wir müssen wieder durch diesen Prozess der Umkehr und des Ablegens und dadurch kommt ein neues Maß von Herrlichkeit und wieder eine neue Nähe. Das ist der Prozess, in dem wir uns befinden. Es sollen die Augen aufgetan werden und wir sollen die Herrlichkeit Christi sehen. Das ist die Kraft, die uns verändert. Nicht unser eigener Wille. Wir brauchen unseren Willen, aber wir setzen unsere Hoffnung nicht auf unseren Willen. Den Willen brauchen wir nur, um ein bisschen Disziplin in unser Leben zu bekommen, um zu sagen, wir haben regelmäßige Gebetszeiten, wir sind im Wort, ob schneit oder regnet oder stürmt oder ob uns danach ist oder nicht, wir sind im Wort und wir suchen Gott und wir ehren ihn, weil er das wert ist und weil er das verdient. Und das hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Wir brauchen unseren Willen, um da nicht abzugleiten und weggezogen zu werden von unseren Gefühlen und von den Stimmungen, vor allen Dingen des Fleisches, das nicht anbeten will, das sich nicht in Gott freuen will, das nicht ihn suchen will, das nicht ihn ehren will. Also wir sollen die Herrlichkeit Jesu sehen. Und das, was wir sehen in der Schrift, das war ihr Geheimnis. Paulus sagt, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Geist geschieht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Was verwandelt uns? Nicht unsere Anstrengungen, sondern was uns verwandelt, ist die Herrlichkeit Christi, die wir anschauen sollen. Das ist der Weg des Neuen Testamentes, um Gott kennenzulernen. Und auf diesem Weg sind wir eingeladen. Hier fehlt mir die Schriftstelle, Sprüche, Kapitel 22, Moment, 11. Wer Reinheit des Herzens liebt, Wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Wow. Jesus lädt uns ein, seine Freunde zu sein. Aber wir sind nicht automatisch seine Freunde, sondern er sagt, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann seid ihr meine Freunde. Und hier ist auch diese Qualifikation oder diese Voraussetzung für diese enge Beziehung, diese Freundschaft mit Gott. Reinheit des Herzens. Wer Reinheit des Herzens liebt, das heißt, wer diese Werte hat und entsprechend nach diesen Werten sich ausrichtet und ausstreckt und nach Reinheit sucht. Und Reinheit des Herzens hat immer etwas auch zu tun mit der Art und Weise, wie wir sprechen. Weil unsere Worte haben eine enorme Auswirkung auf unser Herz. Jakobus sagt, wer seine Zunge nicht zügelt, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Wenn du deiner Zunge gestattest, alle ekligen Gefühle auszudrücken, die du in dir hast und auch gegenüber anderen Menschen, eine Sprache der Respektlosigkeit, der Verachtung, der Bosheit, der Gemeinheit, der Abwertung, wenn du dir eine solche Sprache erlaubst gegenüber anderen Menschen, nicht nur Christen, auch anderen Menschen gegenüber, dann kannst du nicht wachsen in der Erkenntnis Gottes. Weil deine Sprache hat eine enorme Auswirkung auf den Zustand deines Herzens. Wer seine Zunge nicht zügelt, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Das heißt, es wird keine Resultate bringen, es ist alles umsonst. Du drehst dich im Kreis, du wirst nicht verändert werden. Mir kommt ein Zitat in den Sinn vom Dr. Cho von vor, weiß ich nicht, über 30 Jahren, hat er mal diesen Satz geprägt und der ist mir so hängen geblieben und den habe ich angewandt für mein Leben und angewandt im Leben von vielen, vielen anderen. Wenn du junge, das ist jetzt nicht wortwörtliches Zitat, aber ziemlich nah dran, wenn du junge, rebellische Menschen in verantwortungsvolle Christen verwandeln willst, musst du ihre Sprache ändern. Musst ihre Sprache ändern. Also wir sind in einer Sprachschule. Wir lernen eine neue Sprache, die Sprache des Reiches Gottes, die Sprache der Wertschätzung, der Dankbarkeit, der Ehrerbietung, des Wohlwollens, der Freundlichkeit. Nicht eine Sprache, die durchtränkt ist von negativen Emotionen wie Zorn und Verachtung und Bitterkeit und Anklage und all diese Dinge. Wir lernen eine Sprache des Reiches Gottes. Deine Worte sind extrem wichtig. So, wenn du dein Herz verändern willst, wenn du ein Herz bekommen willst, Gott zu erkennen, du musst deine Sprache ändern. Und ein guter, schneller Weg, deine Sprache zu ändern, ist die Menschen um dich herum, deine Freunde oder deine Eltern oder als Eltern sogar auch die Kinder oder die Menschen in deinem Hauskreis zu bitten, dir zu helfen. Und wann immer da Müll aus deinem Mund kommt, dürfen sie dich erinnern an dein Gelübde. Ich will dir eine Sprache des Königreiches Gottes lernen, eine Sprache der Reinheit. Und dass Gossensprache, Fäkalsprache nichts für uns ist, ich denke, das hat sich schon rumgesprochen, nicht wahr? Das müssen wir nicht besonders betonen. Ja? Viele junge Leute irgendwie lieben dieses G-Wort. Hallo, überlege, was du redest. Rede eine liebliche Sprache, rede eine gesunde Sprache, rede eine reine Sprache. Hallo? Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Also der Punkt ist, Reinheit des Herzens ist ein Prozess. Früher gab es mal eine Bewegung und die hat gelehrt, die Bekehrung, die neue Geburt ist das reine Herz. Das ist eine falsche Aussage. Und wenn wir an das glauben, dann verpassen wir diesen ganzen wichtigen Prozess. Die Bekehrung ist der Anfang eines Prozesses einer Herzensreinigung. Das ist der Anfang. Wenn du biblischen Beleg dafür haben möchtest, 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen. Alle Unterweisung, alles Training, alle Predigt, alle Bibelstudium, alle Lehre hat ein Ziel, Liebe aus reinem Herzen, das ist das Ziel. Wenn das Ziel ist, dann heißt das, wir sind unterwegs und wir sind noch nicht da. Ziel ist nicht identisch mit Start, das weiß jeder Läufer. So, wir sind gestartet, aber wir sind unterwegs und wir sind in diesem Prozess der Reinigung. Ein wesentlicher Aspekt oder was uns sehr, sehr hilft, voranzukommen auf diesem Weg der Reinigung, ist das, was die Bibel Aufrichtigkeit nennt. Wir hatten das schon erwähnt, diese Aufrichtigkeit gegenüber Christus. In der Elberfelder wird das übersetzt mit Einfalt. Dieses Wort bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Und wir brauchen diese Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Das heißt, wo wir seine Worte ernst nehmen und wo wir nicht irgendwelche Erklärungen und Entschuldigungen und Ausreden haben, wo wir sagen, ja, ich weiß, was die Bibel sagt, ich stimme dem auch zu, aber in meinem Falle sieht das anders aus. Ich weiß, was die Bibel sagt über Ehe und über sexuelle Reinheit, aber weißt du, auch wenn wir nicht offiziell verheiratet sind, wir haben vom Herrn im Geist sind wir verheiratet. Wie oft höre ich von jungen Leuten solch einen Müll? Ich sage, wenn ihr verheiratet sein wollt, dann warum macht ihr es nicht vor Gott, vor der Gemeinde? Im Geist sind wir schon verheiratet. Dummes Zeug. Aufrichtigkeit gegenüber Christus bedeutet, wir drehen das Wort nicht, dass es passt, und wir ziehen das Wort nicht auf unser Niveau des Kompromisses herunter, sondern wir erlauben uns vom Niveau des Kompromisses in die Klarheit und in die Eindeutigkeit des Wortes Gottes hinaufgezogen zu werden. Die Unaufrichtigkeit gegenüber Christus zieht das Wort herunter auf unser Level und sagt, siehst du, da ist es und da haben wir es schon und es passt. Aufrichtigkeit ist immer eine Offenheit, ist immer eine Bereitschaft zu lernen und hält es für möglich, dass da noch Dinge sind, die wir noch gar nicht entdeckt haben, und ist offen und sehnt sich nach Licht, sehnt sich nach Überführung. In Hebräer 10, 19 wird beschrieben, wie man in die Gegenwart Gottes kommt. Und da wird von Kühnheit gesprochen durch das Blut Jesu. Und dann das wahrhaftige Herz. Wir kommen in die Gegenwart Gottes mit einem wahrhaftigen Herzen. Was ist ein wahrhaftiges Herz? Ein wahrhaftiges Herz ist willig für Korrektur, ist willig, das Licht zu empfangen, sehnt sich danach, dass verborgene, geheime Dinge des Herzens offenbar werden. Es glaubt nicht der Lüge, wenn da irgendwas Krummes und Ungutes in meinem Herzen wäre, ich wüsste das. Das ist eine Anmaßung, das ist eine Idee, die hat mit dem, was die Bibel über das Herz sagt, nichts zu tun. Gott erforscht unser Herz und ohne seine Hilfe hast du keine Ahnung, was in deinem Herzen ist. Wenn wir denken, wir schauen unser Herz, da ist nichts, alles ist gut. Jedem Mann dünkt seinen Weg recht. Jeder glaubt, dass er richtig ist. Aber der die Herzen erforscht, ist der Herr. Ich habe gerade vor kurzem ein Seminar gemacht über etliche Stunden nur über dieses eine Thema. Und da ist eine enge Verbindung zwischen der Lehre über das Herz und Gott erforscht das Herz und der Lehre über Erkenntnis Gottes. Da gibt es sehr viel Überschneidung und Dinge, die da parallel laufen. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr wichtige Botschaft werden in den nächsten Jahren. Dieses Verständnis, Gott läutert, Gott prüft, Gott erforscht Herzen. Weil das ist der Schlüssel, wie in der tiefe Veränderung kommen. Weil das Problem ist, es gibt Sünden, die sich massiv auswirken auf unsere Beziehung, die sich massiv auswirken auf unsere Beziehung zum Herrn, und wir haben keine Ahnung davon. Ich meine, wenn da jemand ist, der ein chronischer Dieb ist, er weiß das. Er weiß das, er braucht keine Offenbarung, er weiß, dass er ein Dieb ist. Er kann sich an Situationen erinnern und er weiß, was er getan hat. Ja. Aber wir können in Stolz sein, wir können in Bitterkeit sein, wir können in verkehrten Herzenshaltungen sein. Ich will nicht dienen, lass die anderen mir dienen. Und wir haben keine Ahnung davon. Das ist das Tückische, weil das verborgene Dinge des Herzens sind und nur durch das Licht Gottes werden die offenbar. Die sehen wir nicht aus uns heraus, sondern wir brauchen die Hilfe Gottes, wir brauchen sein Licht. Johannes 3, Vers 19. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf das seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, auf das seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. So, wir sehen hier zwei verschiedene Reaktionen auf das Licht Gottes. Kannst auch sagen, die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit ist gut, die Wahrheit ist heilsam, die Wahrheit setzt frei. Aber wenn wir unsere Einstellung zur Wahrheit noch nicht geändert haben und mit der alten Mentalität aus der Welt jetzt Wahrheit begegnen, dann ist es sehr naheliegend, dass wir uns verschließen, dass wir uns zurückziehen, dass wir weichen, dass wir das Licht nicht suchen. Warum ist das so? Weil wir alle tiefgreifende Erfahrungen gemacht haben, wo Korrektur, Zurechtweisung, Ermahnung kombiniert war mit Ablehnung. Wir wurden im Zorn, in Bosheit, in Hass, in Verachtung korrigiert. Und dann hat sich irgendwann diese Idee festgesetzt, Korrektur geht immer einher mit Ablehnung. Und weil ich Ablehnung nicht will, mache ich mich dicht gegen Korrektur. Und diese Lüge, die wir ganz tief unten im Herzen gebunkert haben, muss ans Licht kommen und die muss gebrochen werden. Und wir brauchen eine neue Einstellung zur Wahrheit. Und wir müssen über die Wahrheit denken, wie Gott sagt, wie die Wahrheit ist und wie wir über die Wahrheit denken sollen. Die Wahrheit ist gut, die Wahrheit hilft uns, die Wahrheit setzt uns frei. Die Wahrheit ist unser Freund, es ist nicht unser Feind, vor dem wir weglaufen müssen, vor dem wir uns schützen müssen. Wahrheit ist hilfreich. Und wir treffen eine Entscheidung gegen unsere alten Prägungen, gegen unsere Gefühle. Und wir sagen, es ist eine Lüge, dass Wahrheit gleichbedeutend ist mit Zurücksetzung, mit Verachtung und mit Ablehnung. Der mich am meisten liebt, ist mein Vater im Himmel. Und der am meisten über mich weiß und am meisten über mich selber mir Bescheid geben will, ist mein Vater im Himmel. Und er tut es nicht, um mich zu beschämen, um mir zu zeigen, wie abgrundtief er mich hasst, sondern sein Dienst der Offenbarung, der Erleuchtung, der Überführung ist aus seinem Herzen der Liebe, weil er mir Gutes tun will. Und weil er den Menschen in meiner Umgebung Gutes tun will, die unter bestimmten Dingen an mir und in mir leiden. So, wir wollen eine richtige Haltung haben zur Wahrheit. Wahrheit, Überführung von Sünde, dass Täuschungen über uns offenbar werden, ist etwas Gutes. Wir bejahen das, wir wollen das, wir sagen dazu ja. Wir laufen nicht mehr weg vor dem Licht und dazu treffen wir wirklich Entscheidungen, machen die immer wieder fest. Philipper Kapitel 2. Gibt es nun irgendwelche Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit, Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf eines bedacht seid. Nichts tut aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Worauf ich die Betonung dieser wichtigen Passage legen will, tut nichts aus Parteigeist oder eitler Ruhmsucht. Das heißt, Dinge, die wir tun, um uns groß zu machen oder um andere den falschen Eindruck zu geben, wir seien etwas ganz Besonderes und wir sind besser als die anderen. Frage. Wie ist es möglich, dieses simple Gebot tut nichts aus eitler Ruhmsucht? Wie ist es möglich, dieses Gebot zu erfüllen? Es gibt nur einen Weg, den Gott, der die Herzen erforscht, kennenzulernen und ihm zu erlauben, ein tiefes Werk in uns zu tun. Das ist die einzige Möglichkeit. So ein so kleiner Vers und da ist diese ganze gewaltige Lehre der Bibel dahinter. Gott alleine kann Herzen erforschen und er will Herzen erforschen und er lädt uns dazu ein und er will dieses tiefe, tiefe, wunderbare Werk an uns tun. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Paulus beschreibt seinen Dienst dort, Vers 3, denn unsere Predigt entspringt nicht aus dem Irrtum, noch unreinen Absichten, auch keinem Betrug. Irrtum, unreine Absichten, Betrug. Sondern gleich wie wir von Gott geprüft und mit dem Evangelium betraut worden sind, so reden wir nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Da wir doch als Apostel Christi würdevoll hätten auftreten können, sondern wir benahmen uns liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So, Paulus kannte den Gott, der Herzen prüft, und den hat er offensichtlich kennengelernt, bevor er in den Dienst hineingeführt wurde, weil Gott ihn als treu erfunden hat. Gott hat ihn geprüft und hat dann ihm dieses Evangelium anvertraut. Und in welchen Bereichen wurde er geprüft? Was waren die Dinge, die so wichtig waren? Unreine Absichten, Schmeichelworte, Habsucht, Ehre von Menschen suchen. Und diese Wünsche und diese falschen Motive sind in deinem Herzen. Und wenn Gott sie dir offenbart, kannst du in diesen Bereichen Buße tun. Bevor er diese Dinge nicht klar macht, wirst du davon überzeugt sein, so etwas gibt es bei dir nicht. Ihr lieben Bibelschüler, die ihr so motiviert seid und heiß seid und gar nicht warten könnt, bis der Tag kommt, wo ihr euer Abschlusspapier in die Hand bekommen habt und dann geht's los und dann wird die Welt verändert. Die Grundlage eures Dienstes ist nicht euer Eifer, ist nicht eure Begabung, ist nicht eure Salbung und eure Geistesgaben. Die Grundlage von einem bleibenden, dauerhaften Dienst ist nichts anderes als Charakter. Und jeder, der meint, er wäre etwas, weil er Geistesgaben hat, jeder, der meint, er wäre wichtig und besonders, weil Gott ihn gebraucht mit Heilung und Wort der Erkenntnis und Prophetie, wird fürchterlich abstürzen, wird fürchterlich abstürzen. Und da wir dir das nicht wünschen, sagen wir, fang an, Gott zu suchen und ihn zu finden und kennenzulernen, als den, der Herzen erforscht, der Herzen prüft. Ich habe einiges an Erfahrung mit Gemeinde. Ich war 12 Jahre Pastor und jetzt bin ich 20 Jahre im Reisedienst und ich berate Gemeindeleitungen und sitze zusammen mit ihnen und ich sage dir, eine der häufigsten Quellen für Streit und Unruhe und Parteiungen in der Gemeinde ist Dienst aus falscher Motivation heraus. Menschen, die die Gemeinde benutzen als eine Plattform, um sich zu zeigen, um von den Menschen zu holen. Habsucht ist ja nicht unbedingt, dass man irgendwie die Euros haben will für den Dienst. Man kann auch süchtig sein nach Ehre, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Liebe, nach Bestätigung, nach Lob. Ich habe das aus nächster Nähe miterlebt. Wir hatten einen Lobpreisleiter, ein junger Mann, und er war sowas von gesalbt und Gott war mit ihm. Und er hat Lieder geschrieben, die Lieder wurden, die im ganzen Land gesungen wurden. Und er stieg auf und er war so anerkannt und hat angefangen zu lehren über Lobpreis. Und Gott war so mit ihm. Aber er hatte noch nicht gelernt, sein Herz zu bewahren. Und er war von seinem eigenen Ruhm geblendet und überwältigt, genauso wie König Usia. Und heißt es von diesem König, Ihm wurde sehr geholfen. Und als er mächtig geworden war, erhob sich sein Herz. Und zwar so sehr, bis er verderblich handelte. Das, was im Herzen an Bösem ist, wird rauskommen. Früher oder später wird es rauskommen. Entweder vor Gott und du kannst Buße tun, oder aber als Katastrophe vor Menschen. Was im Herzen ist, wird rauskommen. Und wir werden sehen, dass in einer tieferen Weise, mit mehr Klarheit, mit mehr Überführung, mit mehr Licht, Gott kommen wird und wird die ganze christliche Szene mächtig aufmischen. Der Dienst von Jesus wird beschrieben von Maria als, du hast die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind, zerstreut. Sie redet nicht von Heilung, von Wundern, von Massenbekehrungen, von Predigten für Tausenden. Sie beschreibt den Dienst von Jesus. Er hat die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind, zerstreut. Und wir werden Gott kennenlernen. Und es gibt Dienste in unserem Land, die sind nicht gebaut auf Wahrhaftigkeit und auf Demut, sondern auf dem Verlangen nach eigener Ehre, nach dem Verlangen, ein eigenes Königreich aufzubauen. Und wir werden sehen, wie diese Dinge nicht standhalten können, wenn das Licht Gottes kommt. Und Dinge werden zusammenbrechen, im Kleinen und im Großen. Aber wir können uns das ersparen, indem wir sagen, es wird sowieso alles offenbar werden. Also Herr, hier sind wir. Lehre uns den Lebensstil. Was ist unser Teil, damit unser Herz durch dein Licht gereinigt wird? Wie können wir mit dir zusammenarbeiten, dass da einfach Licht hineinkommt und dass wir bewahrt werden, Zerstörung und Unheil anzurichten im Volke Gottes? Man kann den größten Eifer haben. Aber Eifer ohne Erkenntnis ist nichts Nütze. Und wie viele habe ich gefunden, die ihr Vertrauen setzen auf Gaben und auf Salbungen. Und sie verstehen nicht, dass das nicht das Fundament sein kann. Ich meine, ein kurzer Blick in die Kirchengeschichte oder ein kurzer Blick in die pfingstlich-charismatische Szene. Wir könnten Namen nach Namen nennen von extrem begabten Menschen im Heilungsdienst mit wunderbarer Predigtgabe, die gebraucht worden sind, Tausende und Zehntausende zu erreichen und jämmerlich abgestürzt sind, weil sie sich verlassen haben. Die Salbung ist da, die Wunder sind da, Gott ist mit mir. Und sie haben sich nicht um ihr Herz gekümmert und haben niemals sich danach ausgestreckt, den Gott zu suchen, der die Herzen prüft. Das Fundament von einem gesegneten Dienst, der bleibt, ist Charakter, nicht Salbung, nicht Gaben. Gott schenkt gerne Gaben. Und er gebraucht sie, um Menschen zu erreichen. Aber wenn wir enttäuscht sind und meinen, die Gaben sind ein Beweis, was wir für wunderbare Menschen sind. Wie ein Weihnachtsbaum mit lauter Lametta und bunten Kugeln behängt. Und er bildet sich rein und denkt, was für ein wunderbarer Baum er ist. Die Kugeln des Lametta ist da, um die Kinder zu erfreuen. Nicht damit der Baum den Eindruck kriegt, was er für ein prächtiger Baum ist. Und die Gaben sind nicht dazu da, den anderen zu zeigen, wie geistlich du bist. Und gestern sprachen wir in der Fragestunde von Manifestationen des Geistes. Alles geht schief, wenn Leute in ihrer Sucht nach Aufmerksamkeit versuchen, in der Seele sogenannte Manifestationen zu erzeugen, um andere den Eindruck zu erwecken, sie sind so geistlich und sie sind so hingegeben. Alles geht schief, alles geht in die falsche Richtung. Ich glaube an Kraftwirkung, ich glaube an die Gegenwart Gottes, die manchmal so mächtig ist, dass du nicht mehr auf Beinen stehen kannst oder auf dem Boden liegst oder zitterst oder weinst und lachst und so weiter. Ich glaube an diese Dinge. Aber ich habe auch hässliche seelische Imitate gesehen, die so abschreckend sind. Ja, wo so die uralten Toronto-Veteranen ihre Manifestationen pflegen und ausbauen und kultivieren und einen Wettstreit machen. Wer hat die exotischsten Manifestationen und kann damit irgendwie brillieren? Das ist so etwas Ekelhaftes. Das ist so fleischlich, das ist so schrecklich. Man möchte weglaufen. Warum ist das so? Weil diese Menschen schauen auf das Äußerliche und sie haben verkehrte Vorstellungen von was Gott wirklich wichtig ist. Und sie kennen diesen Gott, der Herzen prüft, von dem Paulus redet. Sie kennen den gar nicht. Warum kennen sie den nicht? Weil sie den nie gesucht haben. Wer sucht, der findet. Was im Umkehrschluss bedeutet, wer nicht findet, hat nicht gesucht. Kolosser 3. Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht in Augendienerei. Das betrifft nicht nur Sklaven, das betrifft auch Bibelschüler und das betrifft auch Gäste der Kubi. Nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens. Einfalt heißt Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit. Man kann Dinge tun, um gesehen zu werden vom Menschen. Das war das Problem der Pharisäer. Ihre ganze Religion bestand darin, das Volk, dem Volk das den Eindruck zu geben, sie sind besonders geistlich, sie sind besonders hingegeben. Und ihr ganzes Ziel war, vom Menschen gesehen und vom Menschen geehrt zu werden. Davon lebten sie. Aber es war nicht wirklich ihr Motiv, Gott zu gefallen. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht ist ein Einfallstor für den religiösen Geist. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, das sind zwei Seiten einer Medaille, das gehört immer zusammen, ist ein Einfallstor für den religiösen Geist. Und wir haben sehr viele Entscheidungen und sehr viele Dinge in den Gemeinden, die basieren auf Menschenfurcht. Wo nicht gefragt wird, was will Gott, sondern was werden die Leute sagen. Und deswegen muss der Lobpreis ganz kurz sein, weil die Leute mögen nicht so lange das. Sie sind mit dem Herzen nicht dabei, das wird ihnen nach 10 Minuten langweilig. Und dann müssen wir doch in Liebe ihnen entgegenkommen. Was ist das für eine Weisheit? Ist es ein Gottesdienst, wo man Menschen dient? Dann lass uns ihn Menschendienst nennen. Oder ist es ein Gottesdienst? Und wenn es ein Gottesdienst ist, dann feiern wir Gott. Und wenn irgendjemand langweilig wird, dann darf er gerne nach draußen gehen und eine rauchen. Aber wir preisen Gott. Und wir lassen uns nicht Vorschriften machen, wie lange das zu gehen hat. Und zu viele sind damit beschäftigt. Wir wollen, dass die Gemeinde wächst. Wir wollen die Fremden erreichen. Lass uns erstmal Gott erreichen. Und er wird sich um die Fremden kümmern. Ein Bekannter von mir ist ein Gottesdienst gewesen. Da lagen auf dem Stühlen Zettel. Wir bitten darum, von Hände hochheben während des Lobpreises abzusehen, weil wir keinen Anstoß geben möchten an den Fremden. Hat Gott geboten, dass man heilige Hände hochhebt an allen Orten? Ja. Ist Gottesdienst ein Ort? Ja. Was schließen wir daraus? Er gebietet, dass wir Hände hochheben, sogar im Gottesdienst, sogar wenn Fremde dabei sind. Das ist elende Kriecherei und Menschengefälligkeit und das Ganze wird verkauft als Weisheit und als Liebe. Ekelhaft. Und dann wundern wir uns, warum kein Gott auftaucht im Gottesdienst. Wenn du Gott wärst, du würdest zu einer solchen Versammlung auch nicht kommen. Amen. Weil du siehst genau, die meinen gar nicht mich, die tun nur so, als meinen sie mich. Und das ist das Ekelhafteste überhaupt für Gott. Du sagst, nee, da gehe ich nicht hin. Da können die dreimal beten, Herr, in deinem Namen sind wir zusammen. Und du hast gesagt, 2 oder 3, dann bist du da. Und Gott sagt, nee. So Augendienerei, wir tun Dinge, hoffentlich hat es jetzt der Leiter gesehen, hoffentlich kriegen die Leute das mit. Wir stehen auf, bringen eine mächtige Prophetie und dann setzen wir uns hin und bevor wir uns hinsetzen, schauen wir nochmal. Haben wir jetzt alle mitgekriegt, wer hier der Prophet ist, ja, ist das jetzt klar geworden? Ja. Wir suchen Ehre von Menschen, verborgene, geheime Dinge des Herzens. Hebräer Kapitel 4, wir haben diese Schriftstelle schon einmal an der Wand gehabt. Aber eine besondere Beziehung zu dieser Schriftstelle. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort will richten. Das Wort will zeigen, das ist nicht akzeptabel. Das gefällt Gott. Das ist gut. Da bleib dran, das bau aus, aber das musst du ablegen, das gefällt mir nicht. Das Wort ist ein Richter von Gedanken und Gesinnungen. Ich denke, wir würden heute sagen, Motive. Es geht bei der Reinheit des Herzens um Motive. Es reicht nicht aus, das Richtige zu tun, sondern wir müssen auch noch lernen, das Richtige aus der richtigen Motivation zu tun. Der Wert einer Handlung liegt für Gott in der Motivation. Deswegen spricht Jesus über die Pharisäer, dass das, was sie da tun, ist alles umsonst. Sie tun die richtigen Dinge, aber aus einer falschen Motivation heraus. Sie wollen gesehen werden von Menschen, gegrüßt werden als Hochwürden, als besonders hochgestellte Persönlichkeiten. Und Jesus sagt, was hoch ist vor den Menschen, ist ein Gräuel vor Gott. Und wenn wir diese Lehre aus Erfahrung kennenlernen, Gott prüft die Herzen, dann werden wir auch anfangen zu empfinden wie Gott. Und wir werden erkennen, wo Menschen in ihrem Dienst sich groß machen. Und wir werden sagen, egal was für schöne Dinge da gesagt werden, egal was da für wunderbare Dinge passieren, das ist kein Dienst, von dem ich mich ernähre. Weil du bekommst mehr mit als Worte. Verstehst du das? Du kannst einem TV-Prediger lauschen und er kann wunderschöne Dinge sagen, aber du nimmst mehr mit als nur seine Ideen. Du bekommst etwas von seiner Salbung. Und man kann in einem Geist des Stolzes eine Stunde lang über Demut lehren. Und am Ende ist der Stolz in den Herzen der Gläubigen größer als je zuvor. Und alles war richtig, was gesagt wurde. Konkordanzmäßig alles korrekt. Aber wir gewöhnen uns noch mehr. Und haben noch mehr das Empfinden, ja, sich selber zu rühmen, sich selber groß zu machen, das ist normal für Gott, das ist akzeptabel. Lass uns aufpassen, von welchen Diensten wir uns ernähren. Lass uns sehr, sehr wählerisch sein. Keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, das ist hier Schlachterübersetzung, weil die besser ist an dieser Stelle, welchem wir Rechenschaft zu geben haben. Elberfelder sagt, mit dem wir es zu tun haben. Papalapap, das redet von Rechenschaft. Rechenschaft. Wir müssen Gott Rechenschaft geben. Wieder ein Gedanke, der nährt Furcht des Herrn. Gesunde Lehre ist gemäß der Gottesfurcht. Gesunde Lehre bringt Menschen in tiefere Dimensionen der Gottesfurcht. Das ist ein wesentliches, vielleicht das Hauptmerkmal von gesunder Lehre. Und diese ganze Idee der Richterstuhl Christi und wir müssen Rechenschaft geben für unser Leben, Rechenschaft geben für jedes Wort, das nährt in uns diese Furcht des Herrn. Wir haben noch ein paar Minuten und ich erzähle, warum ich eine solche besondere Beziehung zu dieser Schriftstelle habe. Und wenn du schon von mir ein paar CDs gehört hast, dann kennst du die Geschichte. Aber sie ist zu gut und sie ist zu richtig, als dass ich sie jetzt hier weglassen dürfte. Und deswegen erzähle ich sie trotzdem. Aus den Frühtagen meines Dienstes. Ich war junger Pastor, war auch Jugendleiter und diente dem Herrn von ganzem Herzen. Und der Herr war mit mir und hat mich gebraucht. Und wir haben so Gewohnheit gehabt, nach dem Gottesdienst gingen wir abends noch in die Pizzeria und haben zusammengesessen und einfach eine gute Zeit gehabt. Und eines Tages, ich war wieder dran mit Predigen am Sonntagabend und es war ein starker Gottesdienst und der Herr war da und die Salbung war da und Menschen waren berührt, es war herrlich. Und wir wollten wieder in die Pizzeria gehen. Aber dummerweise, wie viele kennen die Geschichte schon? Okay, nicht weiter sagen, ich muss zu Ende erzählen. Dummerweise, an diesem Abend hatte ich noch wichtige organisatorische Dinge im Büro zu tun und konnte nicht gehen und habe gesagt, geht ihr vor, wenn ich fertig bin, ich komme nach. Dann habe ich mich beeilt, meinen Kram zu erledigen, so schnell wie möglich. alles zu machen. Und dann war ich fertig endlich und ging aus dem Gemeindehaus, Tür abgeschlossen. Und von dem Gemeindehaus zur Straße waren 3 Stufen, so wie hier, 3 Stufen. Und als ich diese 3 Stufen runterging, völlig unvorbereitet und unvermittelt, sprach ganz klar und deutlich eine Stimme in mir, nicht akustisch hörbar, aber in mir, aber so klar, nicht irgendwie ein vager Eindruck oder so, sondern ganz klar. Und diese Stimme sprach und sagte: Hartwig, warum beeilst du dich so? Und ich fand diese Frage so komisch und habe mich mehr über den Inhalt der Frage gewundert, als über die Tatsache, dass in mir einer redet und dann auch mich selber mit Namen anspricht. Das war im Moment gar nicht so wichtig, aber diese Frage fand ich so komisch. Warum beeile ich mich so? Und ich sagte, na, ist doch ganz klar, weil da sind meine Freunde in der Pizzeria und ich kann nicht da sein und ich mache jetzt schnell alle meine Sachen, damit ich auch da sein kann. Das war meine Antwort. Und als ich diese Antwort gab, in einem Augenblick ging das Licht an. Und ich habe gesehen, der wahre Grund, warum ich mich so beeile, ich kann es nicht abwarten, und will so schnell wie möglich bei ihnen sein, um von ihnen wieder Lob zu hören. Von ihnen zu hören, boah, das war wieder so ein starker Gottesdienst. Und was bist du für ein fantastischer Prediger. Und die Salbung war da und Menschen waren berührt. Und boah, und so toll und dein Dienst und wunderbar. Und ich wusste sogar, wenn sie nicht auf den Gottesdienst zu sprechen kommen würden, ich hätte Mittel und Wege, irgendwie das Gespräch ein bisschen zu lenken und schlussendlich sind wir doch beim Gottesdienst. Aber nicht in der Weise, Leute, ich möchte jetzt euer Lob hören. Nein, 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 viel trickreicher. Von hinten durch die Küche. Listig, verschlagen. Und in dem Moment hat Gott mir die Augen geöffnet, dass ich abhängig bin und süchtig bin nach Lob von Menschen. Das war der Anfang. Dann ging das weiter in den nächsten Tagen und Gott öffnete mir die Augen für meine Lieblingssünde am Montag. Montag war mein Pastorensonntag und jeden Montag, wenn ich dran war mit Dienst, hatte ich eine Lieblingssünde. Weißt du, was die Lieblingssünde war? Ich saß zu Hause und vor meinem inneren Auge spulte ich das Video zurück. Und sah mich auf der Bühne, sah mich hinter der Kanzel und sah mich vollmächtig predigen und wirken und agieren und dort der Bote des Herrn sein. Und ich ergötzte mich an mir selber. Selbstanbetung. Mir ist schlecht geworden. Ich habe gesagt, Herr, vergib mir. Vor der Predigt, ich bin so klein mit Hut und armes Würstchen und mir schlottern die Knie und sage, Gott, bitte sei du mit mir und hilf du mir. Wenn du nicht kommst, das wird eine Katastrophe sein. Die Leute werden sagen, warum bin ich heute gekommen? Und sie werden enttäuscht sein und sie bekommen gar nichts. Bitte hilf du mir und segne dein Volk. Und Gott in seiner Gnade hört das Flehen, er gibt die Salbung und die Botschaft wird ein Volltreffer. Und dann gehe ich nach Hause und sage, siehst du? Und klopf mir auf die Schulter und nehme das Heilige, was Gott gegeben hat, um Nöten von Menschen zu dienen, um mich groß zu machen. Die Augen wurden mir aufgetan über diese ekelhafte Religion Sauls, an der ich Anteil hatte. Wo die Schrift sagt, wo der Heilige Geist sagt, und Saul baute sich ein Siegesmal. Er baute sich selber ein Denkmal, ein Siegsmal, um sich zu feiern, um sich darzustellen. Aber wenn wir ihn gefragt hätten an diesem Tag, wenn wir dabei gewesen wären, hätten gesagt, sag mal, Saul, für was baust du dieses Denkmal? Zur Ehre des Herrn, glory be to God. Er hätte nicht gesagt, für mich selber. Der hätte es gar nicht gewusst, dass es für ihn selber ist. Diese selbstsüchtigen, verkehrten Motive sind uns nicht offenbar, es sei denn, Gott kommt. Wir haben keine Ahnung. Wenn du vor diesem denkwürdigen Tag mich gefragt hättest, sag mal, du machst ja hier einen tollen Dienst, aber mal ganz ehrlich, ist da nicht auch was drin, das du haben willst von den Menschen? Was hätte ich gesagt? Nein, niemals, nur für den Herrn. Ehre sei dem Herrn, alles für ihn. Wir können uns täuschen über unser Herz. Reinheit des Herzens ist der Schlüssel für tiefere Gemeinschaft mit Gott. Wer Reinheit des Herzens liebt, dessen Freund ist der König. Und darum, weil wir diese Freundschaft wollen, sagen wir, Herr, reinige mein Herz. Hilf du mir, lass dein Licht scheinen. Wir beten die uralten Gebete der Bibel, die David gebetet hat. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Gott. Lass sie wohlgefällig sein. Erforsche mein Herz, prüfe mich. Zeige mir, ob ich auf dem Weg eines Götzen bin. Also David hat verstanden, man kann Götzendienst betreiben und davon keine Ahnung haben. Das siehst du, das sind die verborgenen Dinge des Herzens. Wenn in Afrika jemand Götzendienst macht und schlachtet da Hühnchen und so weiter, er weiß, was er tut. Er weiß, was er da tut. Aber diese Dinge im Herzen, diese Habsucht, diese Ehrsucht, dieses sich rühmen und groß machen, wir können da mittendrin sein und haben keine Ahnung. Es braucht Gott, um Gott zu dienen. Und wir wollen einen Dienst haben, der ihm gefällt und vor allen Dingen einen Dienst, der bleibt. Und deswegen lernen wir ihn kennen als den Gott, der die Herzen erforscht. Und wir geben uns ihm hin. Psalm 44, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes. Also wie kommt man in die Gegenwart Gottes? Durch Begehren von Wahrheit. Durch Verlangen nach Wahrheit. Wie ich gestern auch schon gesagt habe, wenn wir wirklich glauben an die Liebe Gottes und wenn wir glauben, dass Überführung ein wesentlicher Ausdruck des liebvollen Umgangs Gottes mit uns ist, wenn wir das wirklich glauben, dann warum beten wir nicht ständig, Herr, überführe mich, zeig mir deine Liebe, überführe mich, weil alle, die du liebst, überführst du und züchtigst du. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Verständnis von Liebe so haben, wie die Bibel das beschreibt. Und dass wir nicht eine seelische Variante haben von Liebe. Und die besteht nur daran, dass wir immer gekuschelt werden und dass immer alles schön ist und alles nett ist und Gott uns nie aufschreckt und nie überführt und nie erschüttert über Dinge in uns. Das ist nicht die Liebe Gottes. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, aber in uns ist Finsternis. Und David hat das verstanden und sagt, du machst meine Finsternis hell. Du machst meine Finsternis hell. Aber in religiöser Täuschung und Anmaßung zu denken, da ist keine Finsternis in uns, ist schon ein Ausdruck von Täuschung und von Verkehrtheit. Und wir werden nicht weiter wachsen. Wir können nicht wachsen in der Gemeinschaft mit Gott, wenn Gott nicht ran darf an unser Herz. Und das ist, was wir wollen. Und das ist, was er für uns hat. Und das ist nicht leicht, weil wir so ein schönes Bild von uns haben. Und wenn Gott kommt und dieses Bild zerschlägt, das ist schmerzhaft, das ist erschütternd. Das ist nicht leicht, das zu schlucken. Aber es ist notwendig. Und wir haben vorher unser Denken erneuert und wir haben nicht die Idee, alles, was von Gott kommt, ist leicht. Und das, was schwer ist, das muss ich vermeiden. Wir haben diese Idee nicht mehr, den die Welt hat. Wie wir sie punktuell auch in anderen Bereichen ja nicht haben. Ja? Zum Zahnarzt zu gehen, wer liebt das? Darf ich mal die Hände sehen? Einer von weiß ich nicht wie viel, 200 für 300, liebt es zum Zahnarzt zu gehen. Ich liebe es auch nicht zum Zahnarzt zu gehen. Aber ich habe verstanden, es ist notwendig. Und ich tue es nicht, weil ich es liebe. Und ich fliege nicht auf Adlersflügeln zum Zahnarzt und sage, wow, was für ein toller Tag, ich kann zum Zahnarzt gehen, besonders wenn ich Probleme habe und ich weiß, es wird gebohrt werden. Ich surfe nicht zum Zahnarzt mit ausgebreiteten Flügeln oder sowas. Sondern ich sage, Herr, gib mir Gnade, das zu ertragen. Aber wenn der fertig ist, gebe ich ihm die Hand und sage Danke, auch wenn es wehgetan hat. Ich gebe ihm die Hand und sage Danke. Ich denke nicht, der ist mein Feind, weil der mir wehtut. Das ist mein Freund. So weg mit dieser Idee, was von Gott kommt, ist immer angenehm. Und wenn es nicht angenehm ist, kann es nicht von Gott sein. Das ist ein Kuschelevangelium. Das hat mit dem Gott der Bibel nichts zu tun. Und es gibt Dinge, die sind schwierig. Danke für eure Begeisterung. Wunderbar. Das meine ich ganz ernst. Die Begeisterung kann sich noch steigern, aber immerhin. Immerhin. Halleluja. So. Reinheit des Herzens, indem wir uns Gott hingeben und sagen, erforsche die verborgensten Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Gib mir eine Reinheit, eine Aufrichtigkeit. Gib mir eine Echtheit und eine Ehrlichkeit im Dienst mit dir und im Umgang mit Menschen. Hilf mir, klar zu sein, gerade zu sein, nicht verborgene Zweitmotive zu haben, die den ursprünglichen Motiven total zuwiderlaufen. Hilf mir, aus einem Guss zu sein, aus einem Stück zu sein, gerade und klar zu sein. Und wenn wir das verstehen, wie wichtig das ist, wenn wir verstehen, was der Lohn davon ist, größere Nähe, tiefere Freundschaft mit dem Herrn, dann werden wir das suchen. Und wer sucht, der findet. Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst zur Gemeinschaft, zu einer Freundschaft. Wir danken dir für dein unbestechliches Licht, in dem alles offenbar wird. Und du sagst, da ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Und das wollen wir haben in unserem Leben. Und hilf du uns, dass unser Leben und unser Dienst für dich auf einem gesunden, zuverlässigen, festen Fundament steht, auf einer Wahrhaftigkeit, einer Aufrichtigkeit dir gegenüber, wo wir wirklich dich meinen, wenn wir beten, wenn wir preisen, wenn wir die Hände heben, wenn wir prophezeien, wenn wir dienen, wenn wir predigen, wo wir wirklich dich meinen und wo es uns nicht um die Reaktion und die Ehre und die Anerkennung und das Lob von Menschen geht, sondern wo es uns um dich geht. Und wir danken dir, dass du uns hineinführst in diese Dimension. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen.